Wer kennt sie nicht, diese Situation als Kind? Man steht vor einer Herausforderung wie dem Sprung vom 3-Meter-Brett und man weiß, dass der eigene Vater sich fragt, ob man es denn jetzt diesmal bringen wird, und die Mutter schüttelt sowieso schon den Kopf und sagt, nee, der nicht, der ist noch mein Kleiner, der schafft es nicht. Für mich beschreiben Element of Crime in diesem Lied, jetzt musst du springen, das Gefühl, auf eine schöne Weise. Was gehen einem für Gedanken durch den Kopf in einer solchen Situation, wenn man oben steht und runter sieht? Oft ist es ja das erste Mal, dass man in aller Öffentlichkeit Mut zeigen muss. Und man ist hin und her gerissen zwischen der eigenen Angst und dem Willen, es anderen und sich selbst zu zeigen und zu beweisen, dass man es kann und dass man mutig ist, dass man auch mit dazugehört zu den coolen Jungs, die das können. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wahrscheinlich sehen eure Herausforderungen momentan anders aus. Aber bei mir zumindest gibt es immer noch die Situationen, die meinen Mut erfordern und wo es mir schwerfällt, nicht mutlos zu werden. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt. Reinhard hatte schon gesagt, es geht um neuen Mut. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Mehr Leben leben, in der wir uns mit dem Philipperbrief auseinandersetzen. Und wenn wir heute in den Philipperbrief reinschauen, dann geht es mir um zwei Sachen. Zum einen geht es um die Frage, woraus können wir eigentlich Mut schöpfen? Warum können wir mutig sein? Und in einem zweiten Teil geht es darum, worin sollen wir überhaupt mutig sein? Welches Ziel hat denn unser Mut? Es kann ja nicht einfach nur darum gehen, mutig zu sein und irgendwelche abgefahrenen Sachen zu machen. Das kann man alles machen, aber es ist die Frage, ob es aus biblischer Sicht darum geht. Und zunächst wollen wir den Bibeltext hören, der heute die Grundlage für die Predigt ist. Und dazu bitte ich einmal Rainer nach vorne.
Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist.
Ja, vielen Dank. Ein langer Text. Worum geht es in diesem Text? Zunächst fängt Paulus noch ganz nett an. Er sagt, wir sollen uns freuen, und das hat er ja schon öfter gesagt. Und deswegen sagt er es nochmal. Und dann geht er relativ schnell dazu über, dass er anfängt, vor den Unheilstiftern zu warnen. Worum geht's hier? Diese Unheilstifter in der Philippa-Gemeinde, in der Gemeinde in Philippi, waren höchstwahrscheinlich eine bestimmte Gruppe von jüdischen Christen, die zum Glauben an Jesus Christus noch etwas hinzufügen wollten. Es ging ihnen um die Beschneidung, die heute noch für die Juden bestimmend und wichtig ist, und es ging ihnen auch um die Orientierung am jüdischen Gesetz. Sie wollten, dass sich Christen beschneiden lassen und sich an das jüdische Gesetz halten. Und nur dann würden sie zum Gottesvolk wirklich dazugehören. Nur dann würde Gott sie anerkennen. Nur dann würde Gott sie wirklich retten. Jesus ist gut und schön, aber es gibt noch etwas darüber hinaus. Und wenn man in die Bibel schaut, dann entdeckt man, dass die Apostelgeschichte und viele Paulusbriefe voll sind von dieser Auseinandersetzung zwischen Paulus und dieser bestimmten Gruppe von jüdischen Christen, die man auch die Judaisten nannte. Und im Grunde ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass es diese Ansicht der Judaisten gab, weil selbst für die Apostel war es etwas ganz, ganz Neues, dass sich Jesu Kommen und seine Botschaft und sein Wirken nicht nur auf Israel und die Juden bezog, sondern auf alle Menschen. Das haben die auch erst später gecheckt. Und als sie das gemerkt haben, waren sie sehr überrascht und sie waren auf der anderen Seite auch verunsichert, weil sie nicht genau wussten, wie sollen wir denn jetzt mit so einer Situation umgehen. Sie konnten halt nur in dieser Kategorie denken, beschnitten, unbeschnitten, und wer mit dazugehört, der ist der Beschnittene, und die nicht dazugehören, sind die Unbeschnittenen. Und jetzt gibt es diese Grenzen auf einmal gar nicht mehr. Wie sollen wir denn damit umgehen, und müssen sich jetzt die Christen auch beschneiden lassen, die nicht jüdischen Christen? Und sie haben tatsächlich ein Konzil einberufen, um diese Frage zu klären, und haben beschlossen, sie wollen den neuen Christen keine Steine in den Weg legen, weil sie merken, Gott ist hier am Werk, Gott tut etwas, und sie wollen Gott nicht in sein Werk hineinfuschen, in das, was er tut. Und haben beschlossen, es ist nicht notwendig, dass man sich beschneiden lässt. Und das war etwas Revolutionäres, das können wir uns heute so schwer vorstellen, aber es war etwas absolut Neues, was wo die Mauer in den Köpfen sozusagen zerstört werden musste. Und Paulus hat nicht aufgehört zu betonen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen denen, die beschnitten sind und die unbeschnitten sind. Es gab kein besser und schlechter mehr. Es gab keine Vorrangstellung. Die Grenzen waren in und durch Jesus aufgehoben. Das hat er dann auch noch weiter ausgeführt, diese Aufhebung der Grenzen in Bezug auf andere gesellschaftliche Stellungen, in Bezug auf Mann und Frau und so weiter. Und das ist der Hintergrund, vor dem Paulus sich hier im Philipperbrief seinen Ärger von der Seele schreibt. Und er legt richtig los gegen die Judaisten. Und er sagt letztendlich, das, was sie alles fordern, das hat er alles gehabt, das hat er alles erfüllt. Er wurde beschnitten, er war Israelit, er gehörte zum Stamm Benjamin, das war so einer der herausragenden Stämme Israels, die den König meistens gestellt haben. Er gehörte zu den Pharisäern. Er war letztendlich tadellos. Doch all das, was er einmal war, was ihn ausgemacht hat in seiner ganzen spirituellen und tatsächlichen Existenz, all das betrachtet er als Verlust, wenn er es mit seiner Beziehung zu Jesus vergleicht. Das zählt nicht mehr. Demgegenüber ist das alles nichts. Es ist Verlust, es ist Dreck. Paulus streicht es in aller Deutlichkeit heraus. Jesus ist das Wichtigste. Er füllt sein ganzes Leben aus. Er braucht keine frommen Ergänzungen mehr. Es gibt nichts Vergleichbares. Es dreht sich alles nur um Jesus. Jesus genügt. Mehr braucht er nicht. Da kann man sich die Frage stellen, ja, warum ist das denn so? Was ist denn das Besondere an Jesus? Und sicherlich gibt es mehrere Aspekte auf diese, hat eine Antwort auf diese Frage mehrere Aspekte, die es zu beleuchten gilt. Ich will mich auf eine beschränken. Auf einen Aspekt. Und diesen Aspekt findet man in Vers 9. Stichwort. Da steht, wie ihr es lesen könnt, Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Da klingt schon vieles an, was Reinhard vorhin auch in der Einleitung gesagt hat. Es geht um unsere Gerechtigkeit vor Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Begriff der Gerechtigkeit vor Gott, mit dem kann ich ehrlich gesagt immer weniger anfangen. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt und überlegt, was ist das denn eigentlich? Was bedeutet denn das eigentlich, Gerechtigkeit vor Gott? Und bin darauf gestoßen, dass es eigentlich um nichts anderes geht als Anerkennung. Gerechtigkeit vor Gott heißt nichts anderes als Anerkennung von Gott. Und interessanterweise habe ich mal geguckt und es gibt einen Sozialphilosophen, Axel Honneth heißt der, und der hat das alles durchdekliniert. Der sagt, Gerechtigkeit ist nie etwas anderes als Anerkennung. Es geht im Kern immer um Anerkennung. Also der hat nichts mit Glauben oder so zu tun, das hat er auf der philosophischen Ebene durchdekliniert. Und wenn wir diesen Bibelvers dann nochmal lesen, dann heißt es, darum will ich nichts mehr wissen von jener Anerkennung, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch Eigenleistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Anerkennung, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Anerkennung, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Paulus spricht von zwei Arten der Anerkennung. Die Anerkennung, die sich auf das Gesetz gründet, und die Anerkennung durch den Glauben an Jesus Christus. Was ist die Anerkennung, die sich auf das Gesetz gründet? Für Paulus geht es dabei um Menschen, die sich ihre Anerkennung vor Gott erarbeiten, indem sie die Gebote, die Gesetze Gottes halten. Gott liebt dich dann, wenn du dich an die Gebote hältst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, auch wir Christen kennen diese Gedanken. Selbst wenn wir von Luther geprägt sind und uns reformatorisch nennen und uns auf Luther beziehen. Christen haben ja ganz oft ganz unterschiedliche Einstellungen und Glaubensvorstellungen. Die können sich alle widersprechen. Christen können fromm sein, aufgeklärt, bibeltreu, liberal, konservativ, emergent, charismatisch, gesellschaftsrelevant, kritisch, postmodern und so weiter. Aber jeder für sich hat eine Vorstellung davon, was es heißt, ein guter Christ zu sein. Und was ein Christ tun und lassen sollte. Das können, wie gesagt, unterschiedliche Vorstellungen sein, die sich auch widersprechen. Und bei diesen Vorstellungen davon, was es heißt, ein guter Christ zu sein, ist es oft nicht weit dahin, dass wir denken, dass wenn wir das tun, dann bekommen wir Gottes Anerkennung. Dann verdienen wir uns Gottes Anerkennung. Dann haben wir es verdient. Und das ist nichts anderes als diese Anerkennung durch das Gesetz, von der Paulus spricht. Auch wenn wir heute nicht mehr diese festgeschriebenen Gesetze haben, beziehungsweise uns danach richten, wie es damals bei den Juden war. Aber diese Anerkennung durch das Gesetz, die hatte einen Haken. Und der Haken, es gibt sogar mehrere Haken, aber ich sage nur einen. Der wichtigste Haken ist, wir schaffen es nicht. Wir können uns nicht mal an die Gesetze unserer eigenen Überzeugung halten. Zumindest geht mir das so. Geschweige denn an die Gesetze und Gebote Gottes. Wir schaffen es nicht. Wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen. Wir scheitern an den Ansprüchen, die andere an uns stellen, die Gottes Gesetz an uns stellt. Vielleicht fordern wir das Ganze noch von anderen ein, während wir schon lange merken, dass wir es selbst gar nicht mehr hinbekommen. Und deswegen lehnt Paulus diese Anerkennung vor Gott ab, weil sie für ihn gar nicht möglich ist. Was ist demgegenüber aber das, die Anerkennung durch den Glauben an Jesus Christus? Paulus schreibt dazu in einem anderen Brief an die Römer: Es ist eine Anerkennung, deren Grundlage der Glaube an Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Es ist eine Anerkennung, die an unserem Scheitern ansetzt, an unseren Verfehlungen und unserer Lieblosigkeit und unserer Schuld. Jesus, der Sohn Gottes, bezahlt für unser Scheitern, dafür, dass wir es gar nicht schaffen können, uns die Anerkennung vor Gott zu verdienen. Er sühnt für die Schuld der ganzen Welt. Er stirbt am Kreuz und nach 3 Tagen wird er wieder auferweckt. Das ist das zentrale Ereignis für die Erlösung der ganzen Welt, für die Erlösung von dir und von mir. Gott versöhnt die Welt mit sich. Er erkennt sie unwiderruflich an. Gott erkennt dich unwiderruflich an. Er liebt dich bedingungslos. Unabhängig davon, wie sehr du es verdienst oder auch nicht. Gott liebt dich nie mehr oder weniger als in diesem Moment. Und die Anerkennung vor Gott wird nie größer oder kleiner werden, als sie gerade ist. Für Paulus ist das eine Tatsache. Eine Tatsache, die wir nur glauben können. Wir können nur darauf vertrauen, dass das Wirklichkeit ist. Wir können es uns nur schenken lassen. Das ist für ihn die Anerkennung durch den Glauben an Jesus Christus. Und deshalb ist Jesus so besonders für Paulus. Jesus ist der lebende Beweis von Gottes Liebe. Jesus zeigt uns, dass Gott uns liebt, so sehr, dass er für uns in den Tod geht. Jesus zeigt uns, dass Gott uns unwiderruflich anerkannt hat. Was hat das Ganze nun mit Mut zu tun? Neuem Mut. Neulich habe ich eine Castingshow gesehen. Ja, ich wollte eigentlich sagen, beim Rundzeppen bin ich kurz hängen geblieben, so wie man das sagt. Aber ich dachte, okay, ich muss ehrlich sein. Auf jeden Fall war da ein junger Mann, der hat eine gute Performance gemacht. Und danach hat er gesagt, hoffentlich hat mein Vater das gesehen und ist stolz auf mich. Und für mich klang das so sehr danach, dass er einen Vater hatte, der nur wenig oder gar keine Zeit für ihn hatte, ihm keine Liebe gegeben hat, den er vielleicht gar nicht kennt. Sich zumindest nie wirklich anerkannt gefühlt hat. Und jetzt wollte er es ihm zeigen, damit sein Vater ihn endlich anerkennt und stolz auf ihn ist und ihn liebt. Und endlich die Bestätigung bekommt, die er nie bekommen hat. Und er ist mutig, das ist gar keine Frage. Doch sein Hauptantrieb ist die Anerkennung von seinem Vater. Was wäre denn passiert, wenn die Performance misslungen wäre? Wenn das so richtig schlecht gelaufen wäre? Was hätte er denn dann gesagt? Hoffentlich hat das mein Vater nicht gesehen und denkt nicht, dass er mich zu Recht all die Jahre nur missachtet hat. Vom Gelingen der Performance macht er alles abhängig. Und bei Gott, unserem himmlischen Vater, ist das anders. Es ist ähnlich wie bei dem Jungen auf dem 3-Meter-Brett, von dem wir am Anfang etwas singen gehört haben. Und es macht einen Unterschied, ob ein Junge da oben steht, der sich von seinem Vater geliebt weiß, egal ob er springt oder nicht, oder ein Junge, der weiß, er steht da oben und muss runterspringen, damit ihn sein Vater anerkennt. Kann ich auch wieder runtergehen vom 3-Meter-Brett, wenn heute noch nicht so ganz der Tag ist? Und empfängt mich mein Vater unten mit offenen Armen, ohne abschätzige Bemerkung? Oder sagt er, ach du alte Memme, was willst du denn hier? Bei Gott ist es so, dass er uns mit offenen Armen empfängt. Wir sind unwiderruflich anerkannt und geliebt. Egal, ob wir springen oder nicht. Und genau das befreit uns und macht uns mutig, weil seine Liebe nicht davon abhängig ist. Ich kann mutig sein, ohne den Druck zu haben, es schaffen zu müssen, um anerkannt und geliebt zu sein. Und ich kann mutig sein, nicht um geliebt zu werden, sondern weil ich so oder so geliebt bin. Wir hören jetzt noch einen zweiten Abschnitt vom Bibeltext, der direkt an den vorherigen anschließt.
Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Danke. So, zweiter Teil. Nachdem es im ersten Teil darum geht, woraus wir Mut schöpfen können, soll es nun darum gehen, worin wir mutig sein sollen, welches Ziel unser Mut haben sollte. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Paulus geht es in diesem Bibelabschnitt weiter in aller Deutlichkeit um Jesus. Ihn will er kennenlernen, seine Kraft will er erfahren, an seinen Leiden an und in dieser Welt will er teilhaben. Er will ihm bis in seinen Tod und seine Auferstehung hinein ähnlich werden. Es geht ihm im Kern darum, Jesus ähnlich zu werden. Das ist das Ziel. Das ist das, wovon Paulus spricht, dass er es noch nicht erreicht hat. Dem will er nachjagen. Da will er seine ganze Kraft reinsetzen, Jesus ähnlich zu werden. Und nicht, um anerkannt zu werden, sondern weil er anerkannt ist. Oder wie Paulus es in diesem Text ausdrückt, Jesus das Ziel ergreifen, weil er von ihm ergriffen ist. Was heißt das jetzt aber, Jesus ähnlich zu werden? Geht es um eine Jesus-Kopie? Sollen wir alle Jesus, kleine Jesus-Kopien werden? Und alle gleich uns verhalten, aussehen, in Jesus-Latschen rumlaufen und so? Das Gegenteil ist der Fall. Wenn es darum geht, Jesus ähnlich zu werden, heißt das, dass wir unserem Ursprung, unserer ursprünglichen Originalität immer ähnlicher werden. Wenn du Jesus ähnlich wirst, sieht das anders aus, als wenn ich Jesus ähnlich werde. Jeder kann bestimmte Aspekte der Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln. C.S. Lewis hat das einmal verglichen mit dem Salz. Wenn man Salz nicht kennen würde, dann könnte man denken, alles Essen würde gleich schmecken, wenn wir es salzen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Salz vernichtet nicht den Geschmack, zumindest wenn man nicht zu viel nimmt, sondern es bringt den ureigenen Geschmack erst richtig heraus, wogegen das Essen oft fad und geschmacklos bleibt, wenn man das Salz weglässt. Und so ist es auch mit uns, wenn wir Jesus ähnlich werden. Er ist das Salz, das uns zu dem macht, der wir sind. Und ohne ihn bleiben wir fad und geschmacklos. C.S. Lewis sagt dazu, je mehr wir das, was wir unser Selbst nennen, aus dem Weg räumen und Jesus von uns Besitz ergreifen lassen, desto mehr werden wir wirklich wir selbst. Jesus hat sich das von C.S. Lewis abgeguckt und hat gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwegen, der wird es gewinnen. Wie geht das nun? Wie können wir Jesus ähnlich werden? Es ist zuallererst ein Wirken des Heiligen Geistes. Er verändert uns. Er verwandelt uns in das Bild Christi hinein. So spricht die Bibel an vielen Stellen davon, dass wir durch Jesus eine neue Schöpfung sind, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, dass wir den alten Menschen aus und den neuen Menschen angezogen haben. Gott sieht und behandelt uns als solche neuen Menschen. Und daran knüpft auch gleich ein anderer Aspekt an. Er sieht und behandelt uns so und macht uns zu dem und fordert uns auf der anderen Seite auch auf, als die neuen Menschen zu leben, die wir sind. Ihr seid ein neuer Mensch, jetzt lebt auch so. Ihr habt doch den alten Menschen aus und den neuen angezogen, jetzt lebt auch so. Und was heißt das konkret? Paulus spricht im Kolosserbrief davon, kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Darum geht es, das zeichnet den neuen Menschen aus. Es ist ein Wechselspiel. Gott macht uns zu einem neuen Menschen durch seinen Heiligen Geist, aber wir sind auch gefordert, unser Verhalten diesem neuen Menschen anzupassen, zu dem Gott uns gemacht hat. Und bei all dem geht es gar nicht hauptsächlich um uns und unsere Verwandlung, unser Jesus-ähnlich werden, sondern es geht im Grunde um die Verwandlung der Welt, um ihre Neuwerdung, um das Kommen vom Reich Gottes. So wie es auch in diesem Bibeltext heißt, den wir eben gerade noch mal gelesen haben. Dort heißt es, es geht um unsere Teilnahme an der himmlischen Welt. Und das besteht nicht einfach nur darin, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir tot sind. Sondern es geht auch um das gegenwärtige Reich Gottes. Und dieses gegenwärtige Reich Gottes, das kommt, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden. Dadurch verwandelt Gott diese Welt. Indem wir selbst verwandelt werden, verwandelt Gott die Welt. Da, wo ich Jesus ähnlich werde, breitet sich das Reich Gottes aus. Da, wo wir leben, als wäre es schon vollkommene Wirklichkeit, da wird das Reich Gottes für mich selbst und für andere erfahrbar. Und wir erleben etwas davon, was es heißt, wenn Jesus sagt, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Was hat das nun mit dem neuen Mut zu tun? Ganz einfach. Unser Mut bekommt hier eine Richtung und ein Ziel. Das Ziel ist es, Jesus ähnlich zu werden und hineinzuwachsen in den neuen Menschen. Das Ziel ist darüber hinaus, dass diese Welt verwandelt wird und das gegenwärtige Reich Gottes sich immer mehr ausbreitet. Das kostet Mut. Doch dafür lohnt es sich, den Mut zu investieren. Denn es gibt Hoffnung für uns, weil wir einmal vollkommen verwandelt sein werden, und Hoffnung für diese Welt, weil das Reich Gottes einmal vollkommen sein wird. Und alles, was wir im Hinblick darauf tun, Jesus ähnlich zu werden und an der Ausbreitung vom Reich Gottes teilzunehmen, all das wird nicht umsonst sein. Ein englischer Theologe, N.T. Wright, schreibt dazu: Was du im Herrn tust, ist nicht vergeblich. Du pflanzt keine Rose in einem Garten, der in Kürze in einen Bauplatz verwandelt wird. Du bist dabei, so seltsam das auch zu sein scheint, etwas zu bewerkstelligen, das zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes werden wird. Jede Tat der Liebe, der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik, inspiriert von der Liebe Gottes, jede Minute, die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind Lesen beizubringen, jedes Gebet, jede Tat, die das Evangelium verbreitet, alle diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, die Gott eines Tages aufrichten wird. Das ist es, worum es geht. Das kostet uns Mut, das anzugehen. Aber es lässt uns nicht mutlos werden in dem, was wir tun. Denn das, was wir für, für Jesus und mit Jesus tun, wird einmal von Bedeutung sein, auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht sehen. Ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen du stehst und wo dich gerade Mutlosigkeit bedroht, wo du neuen Mut brauchst. Ich hoffe, du kannst neuen Mut schöpfen daraus, dass Gott dich unwiderruflich anerkannt hat und dich bedingungslos liebt. Seine Liebe zu dir ist nicht abhängig von deinem Mut. Und wenn du vom 3-Meter-Brett deiner Herausforderung wieder runterkommst, weil dir der Mut fehlt, empfängt dich Gott unten mit offenen Armen und sagt, alles gut, probieren wir es morgen nochmal. Ich hoffe, dass du das Ziel für deinen Mut nicht aus den Augen verlierst. Jesus ähnlich werden und diese Welt dadurch mit zu verwandeln. Nichts, was du für Gott tust, ist vergeblich. Alles, was du in seinem Sinne tust und getan hast, wird Bestand haben bis in die neue Welt Gottes hinein. Es wird seinen Platz in seinem Reich bekommen. Und wie auch immer das 3-Meter-Brett deiner Herausforderung gerade aussieht, dein himmlischer Vater steht unten und ruft, es sind nur 3 Meter. Jetzt musst du springen. Amen.